Guten Morgen, es ist Samstag, der 4. Oktober 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, Deutschlands Podcast für Freiheit, Recht und Einigkeit im Umgang mit Angela Merkel. Den Podcast für linksoffene Rechte, rechtsoffene Linke und alle anderen, die noch ganz dicht sind. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt immer neu, die um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ihr wisst, ihr könnt mit eurer Spende zugleich dem Regime den Mittelfinger zeigen, ohne euch damit irgendeiner Verfolgung auszusetzen, wenn ihr Kryptos verwendet, beispielsweise die Nackte Mark, unseren neuen Spendencoin für freie Medien, mit dem auch völlige Anfänger den Einstieg in die Kryptowelt finden. Über paulbrandenburg.com/spende kommt ihr bei Interesse zu unserer Anleitung. Und ich komme endlich zu unserer heutigen Runde. Aus Ostwestfalen, endlich wieder im Haus, ist YouTuber Clowny Clownsfeld und aus Österreich die süße Caroline, von der Markus Södolf nur träumen kann, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo, Freunde!
Klingt immer noch schöner, als wenn Söder singt. Ja, ihr beiden, es war Nationalfeiertag, also der neueste in der Inkarnation deutscher Staaten. Und anlässlich dieses Nationalfeiertages hagelte es einmal wieder Umfragen. Wie glücklich, zufrieden, demokratieverliebt und voller Zutrauen zum Staat die Deutschen sind. Und habt ihr die verfolgt? Habt ihr mitbekommen, wie die so ausfielen? Clowny?
Nee.
Dann
das könnte echt gut ausgefallen sein, oder? Kommt auf an, wo sie publiziert werden.
Ja, auch das nicht so ganz. Würde man meinen, aber ich habe mal so ein bisschen verglichen. Also Deutschlandfunk und Apollo News, um so zwei Extreme der publizierten Meinung zu nehmen vielleicht. Und erstaunlich einig. Also Deutschlandfunk meldet die Prozentzahl der Menschen, die Ost und West für zusammengewachsen halten. Was würdet denn ihr tippen, wie viel das so sind, Milena? 80, 90, 10?
50, 60.
Nee, 35, sagt der Deutschlandfunk. Ganze 35% sagen.
Ah, okay.
Mhm. Wow. Okay, ja.
Und Apollo, Clowny, hat eine Umfrage gezeigt, die Zufriedenheit der Befragten bundesweit mit der Arbeit von Friedrich Merz bewerten soll. Was tippst du? Wie viel Prozent sind mit der Arbeit von Friedrich Merz oder auch von mir aus umgekehrt, wie viel Prozent sind unzufrieden mit der Arbeit von Friedrich Merz, also der Dr. BlackRock?
Ja, keine Ahnung. Also ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von Friedrich Merz.
Er ist gut für die Sendung, ne?
Er ist nicht nur gut für die Sendung, er ist halt dadurch, dass er so schlecht ist, gut für Deutschland, aber über drei Ecken praktisch. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, die Leute werden ehrlich drauf geantwortet haben, ihn an dem bemessen haben, was er eingelöst hat von dem, was er versprochen hat und dann direkt über den Haufen geworfen hat und so. Also ich glaube, wir sind bei, weiß ich nicht, 10%?
Ja, ich glaube,
Merz noch geil.
Also 28.
Du hast mittlerweile 28. gegoogelt, Milena. Das Schummeln gilt.
Nee, das hatte ich im Kopf. Das habe ich
genau.
Naja, also Apollo sagt, 69% der Befragten gaben an, unzufrieden zu sein. Bei Bild übrigens, Bild hat den Höppner ausgepackt, die ganz Alten unter uns erinnern sich, also Leute wie Milena oder ich. Das war der Emnet-Chef früher, der bei jeder Gelegenheit im Fernsehen war und irgendwelche Zahlen erklärte.
Mit dem habe ich sogar bei N24 nochmal schon zusammengearbeitet. So alt bin ich schon.
Und da veröffentlicht er einen Text bei Bild, der sich an Schwurbelblödsinn wirklich nicht überbieten lässt. Also so ein schlechtes Geschreibsel habe ich selten gelesen. Tenor des Textes, im Prinzip vertraut niemand mehr dem Staat. Natürlich ist die Lösung für Herrn Höppner, dass die Leute alle mehr dem Staat vertrauen müssen. Und der Grund, warum sie dem Staat nicht vertrauen, ihr könnt raten und werdet wahrscheinlich richtig raten, sind natürlich...
Desinformation.
Richtig. die schlimmen Rechten und Linksextremen. Also Höppner hat zumindest gesagt, es gibt ganz viele Linksextreme, ganz viele Rechtsextreme und gar niemanden mehr in unserer demokratischen Mitte. Es lässt sich nur lösen, indem wir einfach alle mehr dem Staat vertrauen. So, also wer das mag, liest jetzt Bild-Zeitung, die anderen dürfen uns folgen mit dem weiteren.
Wir brauchen einfach noch mehr über Bande aus den Staaten finanzierte NGOs, die so ein bisschen Konsensbuilding betreiben in unseren Gefilden. Dann wird das auch wieder was mit der Demokratie. Das wäre vielleicht eine Idee.
Ich glaube, je mehr es von diesen NGOs gibt, desto weniger wird es mit dieser Demokratie, auch in den Köpfen. So blöd sind die Leute gar nicht, wie man meint, ne? Auch wenn Lars Klingbeil sagt, die Laune ist so schlecht. Die Laune ist unser Feind.
Ja, das ist überraschend, oder? Weil die Laune ist also dann rechtsradikal.
Natürlich, weil er sagt ja auch, die AfD reitet auf der schlechten Laune. Mhm. Also, ich meine, Wirtschaftslage, Migration, das ist alles nebensächlich. Es ist unsere Laune, diese schlechte deutsche Laune.
Genau.
Ja, jetzt wäre der AfD sicherlich geholfen, wenn sie einfach die ganze Zeit positiv redet über Deutschland und kein Problem anspricht. Oder
das wäre mal geil, komm mal ehrlich. Also stell dir vor, du hast eine Weilrede, die den Kanzlerarbeit lobt, so richtig überschwänglich. Das wäre schon ziemlich geil, weil ich meine, die würden das, die ganze Bundestagsmarionettentruppe würde das wahrscheinlich irgendwie vorsichtig beklatschen, wäre ganz irritiert und die Leute draußen würden grölen. Das wäre schon nicht schlecht.
Es wäre auf jeden Fall unterhaltsam, ja.
Okay, also Frau Weidel, falls Sie zuhören, ich biete Ihnen kostenfrei an, eine entsprechende Rede zu schreiben. Einfach nur mal, um zu gucken, wie es läuft. Ja, in anderen Belangen sieht es weniger lustig und friedlich aus. Und Fritz BlackRock, der eben Gescholtene, der wendet sich offensichtlich voll und ganz den Kriegsvorbereitungen zu, die er für Deutschland so vorgesehen hat. Die NATO-Zürcher Zeitung NZZ berichtet unter anderem, Friedrich Merz sagt, Deutschland befinde sich nicht mehr im Frieden. Die Zeitung kommentiert dann weiter, die Deutschen wurden von ihrer Regierung zu lange in falscher Sicherheit gewogen. Doch Ehrlichkeit allein wird sie nicht schützen. Der deutsche Kanzler muss auch danach handeln. Apollo News sekundiert solchen Kriegstreibereien mit der Meldung, Merz angesichts immer neuer Provokationen von Russendiktator Wladimir Putin überzeugt vom Wehrdienst. Und Außenminister Johann Wadephul spricht sich zeitgleich für eine, Zitat, sofortige Wehrpflicht aus. Melina Kemann-Sofisiewasch hat sehr treffend immer gesagt, nach Scholz kommt Krieg. Und nach Scholz kam jetzt Merz. Und mit Merz scheint Krieg wirklich um jeden Preis kommen zu müssen.
Ja, im Moment sind wir ja noch in so einer Mischform, dem hybriden Krieg. Das ist nicht mehr Frieden, aber auch noch nicht der Bomber, ne? Also so. Und das Schöne ist, wenn man Merz verfolgt, der sagt ja innerhalb von zwei Sätzen, wir haben keine Ahnung, woher die Drohnen kommen, aber Putin war es. Ne? Also ja. Er sagt es ja, ja genau so. Das ist ja. Und ja, ich meine, Wadephul ja genau. Ne? Ich meine, ist das nicht jetzt schnell gegangen, dass von der freiwilligen Wehrpflicht jetzt eine, jetzt eine sofortige Wehrpflicht und zwar für alle gefordert wird? Ja, also das ist der Plan. Das wollen sie jetzt auch, die CDU, auch im Bundestag einbringen. Also der Pistorius-Plan mit freiwillig ist erstmal abgelehnt. So, das ging wirklich schnell. Und der Lautsprecher aller Kriegstreiber, Roderich Kiesewetter, will ja sogar den Spannungsfall nach Artikel 4 der NATO ausrufen. Mhm. Also, ich meine, diese Drohnennummer ist natürlich schon seltsam. Gestern Nacht wurde ja auch der Münchner Flughafen geschlossen wegen Drohnen. Ja. Aber auch hier weiß die Polizei nicht, von wem die waren. Die wissen auch nicht mal, wie groß die waren. Aber wenn du ferngesehen hast, da kommt gleich danach der Bericht von Putin aus Sotschi. Also Zusammenhang generell gleich mal hergestellt. Und das war eine lustige Veranstaltung. Die findet wohl jedes Jahr statt von einem Debattierclub dort. Putin tritt dort auf und hält dort Reden, also viele Monologe im Debattierclub, ja. Und da hat der Moderator mal leicht ironisch Putin gefragt, wieso schicken Sie Drohnen nach Dänemark? Und dann hat Putin gesagt, okay, dann höre ich damit auf. Also er hat die verarscht. Und dann hat er ernsthaft gesagt, er wäre es nicht, Russland würde keine Drohnen schicken, bis nach Lissabon würden die eh nicht reichen und es laufen ja eine Menge seltsamer Typen überall rum und da könnte jeder Drohnen schicken. Im Grunde sei das ganze Tamtam um diese angeblich russischen Drohnen ein Vorwand von EU und NATO, um aufzurüsten. Dazu bräuchte man halt ein Feindbild. Ja, dafür spricht natürlich, dass sie es ja tun, also aufrüsten. Ne? Jetzt Drohnenwall und was sonst noch alles die EU da in Kopenhagen beschlossen hat. Und in Deutschland haben sie ja momentan noch das Problem, dass sie ja keine Drohnen abschießen können. Also die Bundeswehr könnte, darf aber nicht im Inland und die Polizei dürfte, kann aber nicht. Mhm. Also das muss jetzt erstmal bürokratisch gelöst werden.
Naja.
Aber das klarste Indiz, dass es sich hier einfach um jede Menge Propaganda handelt, ist Panikmache. Keine Beweise für nichts, aber die Vermutung trotzdem als Tatsache verkaufen, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Papier so à la Panikpapier bei Corona gibt aus irgendeinem Ministerium. Wie versetze ich mein Volk in Angst und Schrecken, sodass freiwillig seine Rechte und sein Geld hergibt und den Verstand abgibt?
Ja, vorstellbar. Sehr gut sogar, Clowny. Es ist ja plötzlich und unerwartet und wir wissen, in unserer Demokratie hat gar nichts mit irgendwas zu tun. Also
auf keinen Fall.
Ganz wichtig, oder? Müssen wir immer nochmal ansagen, nicht, dass jemand da draußen glaubt, weißt du, dann wird die Stimmung nur noch schlechter und Lars Antifa wird noch krantiger. Plötzlich tauchen überall Drohnen auf, schwarmweise am Münchner Flughafen. Södolf brüllt sofort abschießen statt abwarten. Die Bild-Zeitung schreibt das fett auf. Und jeder meint, sofort müsse der Wehrdienst natürlich hier. Und wieder, gar nichts hat mit irgendwas zu tun, übt zeitgleich in Hamburg die Bundeswehr in der Operation Red Storm den Einsatz im Inneren gegen kritische Demonstranten. Also das hat alles nichts miteinander zu tun, das müssen wir uns immer wieder erkennen. Die Bundeswehr, Operation Red Storm nennt sich das Ding, genau.
Die macht sie ja gar nicht.
Ja, macht sie aber. Und zwar nach offizieller Ansage. Das heißt, die Zusammenarbeit mit zivilen und Sicherheitsorganisationen, mit Blaulichtorganisationen wird dort geübt im Umgang mit Riots, also mit irgendwelchen aufkommenden Protesten. Das ist ja tatsächlich so billig.
Die Spannungen erhöhen sich, ja.
Es ist aber so billig, da hat Putin ja recht, oder? Ich meine, ich selber habe mir jetzt kurzem gerade wieder, bei uns ist eine teure Drohne vom Himmel gefallen beim Filmen. Da konnte ich relativ zügig im Laden für 200 Euro eine Ersatzdrohne beschaffen. Die fliegt jetzt sehr zuverlässig, da wo wir es gern hätten. Will sagen, es ist nicht allzu schwer, plötzlich mit großen Drohnenmengen überall solche Hurra- oder solche Hauruck-Aktionen zu starten. Ein Schelm, wer jetzt glaubt, dass Markus Söderlf und seine Leute sowas vielleicht selbst inszenieren könnten, um dem eben Vorschub zu leisten und Scheinargumente hervorzuholen und dazu erzeugen, warum man die Bundeswehr nun im Inneren braucht, oder?
Ja, ich meine, es gibt auch immer drei Ebenen. Ich meine, wir reden über Krieg, wir reden gerade noch über hybriden Krieg und warum würde sich so etwas nicht anbieten? Also ich habe mir auch den Artikel durchgelesen und ich habe mir gedacht, schade, dass sie es noch nicht mal versuchen, beinhart zu behaupten. Ne? Also das machen sie ja nicht. Sie sagen halt, ja, aber es könnte also der Verdacht in Richtung Russland, der ist halt da. Na klar, in welche Richtung denn sonst? Und du schaffst halt, ich meine, so läuft es doch immer. Du schaffst immer Rechtfertigungen, greifst sie entweder auf oder erschaffst sie halt selber, um dann die Eskalationsspirale weiter hochzudrehen. Und ich meine, dass wir das auch sehen. Und diese Übungen, die du da gerade angesprochen hast, ich bin jetzt nicht genau in dieser Übung, in diesem Thema drin, aber wir sehen auch, dass hier gewisse Spannungen gesamtgesellschaftlich aufgedeckt worden sind, die sich immer mehr anzuheizen scheinen, im Sinne der Spaltung, auch im Sinne des, zumindest, ich will nicht sagen des offenen Wunsches in der breiten Bevölkerung, aber zumindest in einem bereitwilligen Abnicken des vorzeitigen Ablebens des politischen Gegners. Ja, also das hat man in der Charlie-Kirk-Sache durchaus, zumindest von durchaus populären Stellen ja zumindest gehört. Linksjugend Hannover und Co. Waren dann ja durchaus vokal. Ne? Die Schreckensherrschaft vom Charlie-Kirk wurde beendet. Und du siehst halt im Großen und Ganzen aber nicht die ganz große Distanzierung vor dieser Rhetorik. Weißt du, also du merkst schon, dass sich die Dinge etwas zuzuspitzen scheinen. Und was wäre praktischer in so einem Kontext, als die Spannung an die Peripherie abzugeben und etwas mehr in Richtung Krieg zu steuern, um die Leute dann darunter vielleicht zu einen, aus der Not herausgewachsen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ja, der äußere Gegner und so, uralte Methode. Mhm. Und
Mir ist noch ein Politiker eingefallen, der noch weiter eskaliert hat, Manfred Weber, der CSU-Mann in der EU. Ja, ja. Der hat da bei Markus Lanz schon offen davon geträumt, Gegenschlag gegen die Moskauer Infrastruktur, Moskauer U-Bahn und so. Ja. Also cybermäßig natürlich, ne, mit dem großen Cyber,
hybrid.
Der Cyberarmee.
Hybrid. Genau, unbedingt hybrid.
Ganz hybrid.
Und nachhaltig.
Ja, ja. Ja, so nach dem Motto, wir wissen nicht, wer es war, aber wir sollten gleich mal die Moskauer U-Bahn lahmlegen. Ja. Also das ist schon, die sind schon... Ja. Ich meine, jetzt sind sie auch noch Raubritter geworden. Ne? Also,
jetzt?
Ja, jetzt aber jetzt gerade. Die wollen ja jetzt endgültig diese 200 Milliarden russisches Geld, diese Vermögenswerte, die beschlagnahmt sind, die wollen ja sollen ja endgültig kassiert werden. Also diese Außenbeauftragte Kallas, mein Gott, die sagt, ja, wenn Russland Reparationen an die Ukraine zahlt, kriegt es das Geld zurück, sonst nicht. Ne? Also, das ist natürlich ein absoluter Präzedenzfall gegen sämtliche internationale Rechtsnormen. Und ja, modernes unter diesem Vorwand der Solidarität mit der Ukraine. Aber das könnte natürlich sich auch als gefährlich für den Wirtschaftsstandort EU herausstellen. Ich meine, da wird sich so mancher überlegen, so Staatsführer, der vielleicht, nicht so viel Demokratie in seinem Land hat, ob Gelder in der EU noch sicher sind. Ja? Wenn du einmal so ein Tabu gebrochen hast, und da sind sie ja jetzt anscheinend ganz entschlossen.
Gut, also wenn du ein strammer Antidemokrat bist, dann bist du in der EU sicher. Dafür sorgt Ursula von der Leyen. Aber wenn du natürlich unsere Demokratie irgendwie, dann wird es schwieriger. Lass mich noch nachtragen, was die Drohnen angeht. Der Fokus, ein weiteres Magazin aus dieser Truppe von Hurra-Brüllern bei Regimemaßnahmen, berichtet: Startplattform für Drohnen. Französische Soldaten entern Tanker von Putins Schattenflotte. Da hätten sie einen Öltanker aufgebracht, der sogenannten Schattenflotte, der mutmaßlich eine Rolle bei den ungeklärten Drohnenüberflügen über Dänemark gespielt hat. Nochmal zusammenfassen. Mutmaßlich bei ungeklärt. Es könnte also auch sein, dass dieser Öltanker eigentlich ein Partyboot war von irgendwelchen Jugendlichen, die da im Junggesellenabschied waren und die Drohnenflüge über Dänemark von irgendeiner Spaßtruppe war. Aber sicherheitshalber haben französische Soldaten mal einen Tanker geändert.
Schauen, ob pflanzenförmiger Sprengstoff an Bord war.
Richtig. Ja.
Aber nichts davon hat sich irgendwie in irgendeinem harten Beweis bewahrheitet. Ja? Sie haben, da werden diese Propaganda-Versatzstücke in die Welt geschickt. Das könnte eine Abschussrampe für die Drohnen gewesen sein. Und dann kommt gar nichts mehr.
Tja.
Also kann man davon ausgehen, es war wohl keine Abschussrampe für Drohnen. Ja? Aber man hat es mal gesagt, ne?
Alles lebt von der Plausible Deniability, ne? Von der Abstreitbarkeit. Von der
Plausible Deniability, ein Begriff aus dem amerikanischen Strafrecht. Plausible Abstreitbarkeit, die dann dazu führt.
Genau, also bei jeder Geheimdienstoperation, die durchgeführt wird, musst du das glaubhaft abstreiten können. Auch wenn alles auf dich deutet, kann man es dir nicht so ganz nachweisen. Und auch bei solchen Sachen. Also man zieht sich ja noch nicht mal so weit raus, eine beinharte Behauptung aufzustellen. Wir bleiben die ganze Zeit im Konjunktiv, was diese Drohnen angeht. Und das riecht für jemanden wie mich, riecht das immer nach False Flag.
Nein.
Ja, sicher.
Du bist ja auch ein nationalsozialistischer Verschwörungstheoretiker.
Aber auf jeden Fall riecht es nach Propaganda.
Das
vielleicht bald in Grogpedia.
Aber das ist ja psychologisch. Psychologisch ist das ja ganz klar. Was bleibt bei den Leuten? Der Konjunktiv bleibt nie hängen bei den Leuten. Bei den Leuten bleibt ja nur die Tatsache hängen. Ja?
Ja.
Der Konjunktiv wird überhört.
Ja. Stichwort Korrektiv, ja.
Ja. Im zweiten großen Kriegsschauplatz, der schon deutlich heißer ist als der, der da bei uns kommt, gab es auch Neuigkeiten. Praktischerweise, vermeldet die Tagesschau natürlich artig, gab es jetzt Festnahmen in Berlin, weil offenbar ein Hamas-Anschlag geplant war. Der Generalbundesanwalt, das ist der ansonsten ungefähr 70-80-jährige Rollator-Inhaber-Besitzer verhaftet, weil die angeblich sein Regime stürzen würden. Dieser Generalbundesanwalt hat in Berlin jetzt 3 Männer festnehmen lassen, die in Verdacht stehen, einen Anschlag im Auftrag der Hamas vorbereitet zu haben. Ziel waren jüdische oder israelische Einrichtung. Mehr weiß man auch da nicht. Hurra, aber es gibt diesen Terror im Inland. Und zeitgleich entspannt sich's aber fraglich vielleicht im Ausland. Denn Donald Trump hat jetzt einen 20-Punkte-Plan für den Gazastreifen vorgelegt. Der Deutschlandfunk berichtet, bei einem Treffen mit Benjamin Netanyahu im Weißen Haus seien Eckpunkte bekannt geworden. Der Plan sieht vor, dass der dortige Krieg nach Zustimmung von Hamas und Israel unmittelbar enden solle. Und 72 Stunden nach der Zustimmung beider Seiten würden alle Geiseln, sowohl die noch Lebenden als auch die Leichen der Verstorbenen, an Israel übergeben. Von den 48 verbleibenden Geiseln seien nach Einschätzung Israels 20 noch am Leben. Der Plan sehe einen Abzug der israelischen Truppen vor. Allerdings soll dieser erst erfolgen, nachdem die Hamas entwaffnet und die internationalen Sicherheitskräfte im Gazastreifen im Einsatz sind. Tja, da steht ja nun der Plan, Clowny. Und die Frage ist natürlich, wie sehr hat das Ganze nun Erfolgsaussichten? Die Hamas hat es nicht kategorisch abgelehnt, scheint gesprächsbereit über diesen Plan. Netanyahu wirft sich in die Brust und stellt sich als den Starken dar. Und die Frage ist, ist das nun wieder so ein weiterer Trump-Plan, so ähnlich wie die Riviera in Gaza? Oder ist da irgendwie Aussicht auf Erfolg dran? Was meinst du?
Scheiße, ich bin so müde, was dieses Thema angeht, ne? Ich bin so müde, du kannst mir... Paul, nein, ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
Das ist
ich glaube nicht, also das ist es jetzt. Das ist es jetzt. So, damit wird es jetzt gelöst werden. So wird jetzt der große Frieden herbeigeführt werden. Ich kann es aufgrund der Tatsache, wie viele Ambitionen es in diese Richtung gab, nach wie vor nicht glauben, dass es zu einer friedlichen Lösung kommen wird. Einfach aufgrund der Tatsache, wie lange es läuft, wie viele Vergeltungsschläge für den Vergeltungsschlag des Vergeltungsschlags ausgeführt worden sind über die Jahrzehnte. Ich lehne mich in Frieden zurück und sage dir, ich habe keine Meinung dazu, insofern, als dass in diesem Thema einfach, es ist ermüdend, verstehst du, was ich meine?
Bestens, und ich muss ehrlich sagen,
ich bin wach.
Ja, trotzdem,
ich schließe
mich im Ergebnis an, ob das Ding klappt oder nicht. Ich kann euch ehrlich nicht sagen, wie ich das einschätze. Bestenfalls 50-50, aber Milena.
Ja, also klar, kann man nicht sagen, liegt ein bisschen an der Hamas. Die hat sich jetzt mal so ein paar Tage mehr, glaube ich, herausbedungen. Die 3 Tage waren ihr zu wenig. Ist ja klar, das wäre das Ende der Hamas. Es wird Amnestie vorgeschlagen für die Hamas. Das möchte ich sehen.
Ja.
Die werden über die Welt gejagt, das wissen die auch. Aber was ich so interessant finde, wenn man diesen Artikel weiterliest, ja, was ist denn da geplant? Der Gazastreifen soll dann von einem internationalen Komitee regiert werden. Ein Friedensrat unter Leitung von Trump. Und sehr interessant, der ehemalige britische Premier Tony Blair ist auch dabei. Ich meine, das ist der sich mit Krieg allerdings besser auskennt als mit Frieden. Der war einer der treibenden Kräfte im illegalen Irakkrieg. Er hat Libyen ins Chaos gestürzt, obwohl er genau wusste, was passiert. Gaddafi hat ihm vorher gesagt, hör zu, wenn ich gestürzt werde, dann kommen diese und diese Kräfte, das wird Chaos. Ja, Blair hat trotzdem gebombt. Blair ist ein Vorreiter der neuen Weltordnung, ja. Hat in Davos offen verlangt von den Regierungen den Aufbau einer nationalen digitalen Infrastruktur, um zu überwachen, wer geimpft ist, wer nicht. Und absoluter Verfechter von Impfpässen, digitalen Ausweisen und Zwangsüberwachung. So, und jetzt kommt der Clou. Das Unternehmen Multiverse, das in Großbritannien den Zuschlag für die britische Digital ID-App bekommen hat, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, wurde von Ewan Blair gegründet, dem Sohn von Tony Blair. Ja, also das ist eine Milliardennummer, genau. Also ich denke, wenn Blair mit an Bord ist, mit Trump zusammen, dann geht es in erster Linie um Big Business. Ja?
Potzblitz.
Gaza, ja, ja. Und jedes Mal kommt mir dann wieder dieses neue Dubai, also das modernere Dubai in den Sinn, das auf diesen Trump-Plänen ja schon existiert. Die Baufirma von seinem Schwiegersohn ist wahrscheinlich auch schon in den Startlöchern. Also ja, ich glaube, es geht in erster Linie um Geschäfte. Wenn es dann nebenbei noch einen Frieden gibt, schön. So, ich glaube, so ein bisschen in diese Richtung geht es.
Da stimme ich auch zu. Ob es denn dann zu Frieden führt, was die meisten Menschen vor Ort wahrscheinlich erstmal eher interessiert, das bleibt dann leider offen. Was Donald Trump in Sachen Militär diese Tage auch getan hat, das hat sich dann gelöst, nachdem wir letzte Woche ja sagten, es wurden praktisch weltweit alle Oberkommandierenden oder alle Kommandooffiziere zurückgerufen nach Quantico in ein Militär, also in die dortige Marine-Basis, um einen Vortrag von Pete Hegseth, dem neuen Kriegsminister, alter Verteidigungs-, neuer Kriegsminister, umbenannt wurde er nur, zu hören. Und Trump hat dort den Generälen vor allem und den obersten Kommandeuren mitgeteilt, sie seien zu fett und müssten abnehmen. Also Hegseth ließ es ihnen mitteilen oder hat es ihnen mitgeteilt, wenn er als Kriegsminister 2-mal die Woche Sportprogramm machen könne, dann kann das von allen Kommandieren dann auch verlangt werden. Die Zeit der Verfettung und der Transideologie seien vorbei, wenn nicht Sport machen möchte. Und wer nicht Sport machen möchte, auf das Tragen von lila Haaren bestehe oder als Mann Frauenkleider träge, der könne jetzt gehen, dort hinten sei die Tür. Er würde dann Rang und Pension verlieren, aber er gehöre nicht mehr zur US-Armee. Es war tatsächlich, sagen wir mal, eine ideologische Kehrtwende, so hat es dann auch der Deutschlandfunk beschrieben. Und unterhaltsam, wenn man sich das Video anschaut. Es gibt verschiedene Mitschnitte. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt.
Ja, also was ich so interessant finde und ich vielleicht auch ein bisschen überflüssig, ist diese Derbheit, mit der Trump und auch Hegseth diesem Militär so begegnen. Das heißt, sie machen sich auf jeden Fall schon mal Feinde, wenn sie es nicht schon vorher waren. Ja.
Ja.
Auch ja, zum aber Beispiel ich meine, zu ich sagen, meine, dass, ja. Ich meine, wenn der Hegseth sagt, wenn das bedeutet, dass sich für einige Kampfaufgaben keine Frauen qualifizieren, dann sei das eben so, ja. Also da hat er gleich die Frauen gegen sich aufgebracht, die ja traditionell auch dort arbeiten. Das ist ja auch vor dieser ganzen Ideologisierung waren ja Frauen dort, ja. Also ja, ich frage mich, und ich habe auch gelesen, dass von einem amerikanischen Journalisten, dass die Militärs den Hegseth auch nicht besonders mögen, weil er halt so derb ist zu ihnen. Also sie im Grunde, wie sagt man, demütigt. Ja? Ich frage mich, warum die das machen. Hat da einer eine Idee?
Clowny?
Ich sehe das weniger eng, glaube ich. Also so... Trump hat halt das menschliche Gefühl der Vergeltung spricht aus ihm. Und aufgrund dieser Tatsache begegnet er Strukturen, die er aufbrechen wollte, ideologisch, aber auch faktisch, denen begegnet er mit derselben Härte, mit denen dieser gesamte Komplex halt ihm begegnet ist, sage ich jetzt mal. Deswegen dieser raue Ton, so meine Mutmaßung. So ist halt Trump.
Das stimmt.
Das, Das ist halt so.
Ja. Ich glaube nicht.
Das ist halt so. Aber wenn ich noch einen Satz, also auch ich dabei. Glaube was aber, sonst? dass das, was Trump eigentlich alles aufzubrechen hat, zu umstrukturieren hat, wenn wir jetzt gerade auch über den ganzen Komplex USAID reden, über all die kleinen Institutionen und NGOs, die man aufgebaut hat, um Einfluss auszuüben, die man auch im Rahmen von Covid-19 diese Strukturen, diese Zensurmechanismen angefangen hat, auch gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, diese Strukturen aufzubrechen, das ist etwas, was auch noch viel tiefer liegt als die Entwokisierung der verschiedenen Institutionen. Es ist noch eine andere Achse, die sich dort auftut, und ich glaube, wir haben sehr lange, zumindest ich, falsch darüber gedacht, dass es ein wokes Ding wäre mit dem Fact-Checking, mit der Desinformationskontrolle, mit dem Unterwandern im liberalen Sinne von anderen Ländern. Nein, es ist eine ganz andere Achse. Es ist eine Achse eben zwischen diesem imperialistischen, zwischen diesem totalitär Handeln, aber nicht so wirken wollen, und den Populisten wie Trump. Das ist, glaube ich, eher die Achse, die sich auftut. Und die Wokeness ist so ein bisschen auch gerade in diesem militärischen Sinne auch einfach ein Lack, der jetzt halt abgekratzt wird. Aber die Strukturen, die darunter liegen, die sind noch um einiges gewichtiger. So viel dazu.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, Milena, nicht, dass er sich damit mehr Feinde als Freunde macht. Meine Verbindungen zu US-Militär sind nicht allzu groß, nicht so gut wie in die Bundeswehr, aber da wird auch gerade von den Frauen in der Einheit das durchaus positiv gesehen. Denn tatsächlich die militärisch aktiven Frauen sind durchaus der Meinung, dass Frauen in gewisse Fronteinheiten nicht reingehören. Das tun sie auch nicht. Genauso wie Frauen auch nicht in den Exekutivdienst der Polizei gehören. Das sagen mir aus der Polizei ganz, ganz viele. Es ist idiotisch.
Frauen sagen
Ja, Frauen sagen das. Aha. Polizistinnen sagen das. Sagen, Frauen können tolle Ermittler sein, Frauen können tolle Verwalter und Chef sein, aber Frauen gehören eben nicht in Kampfeinheiten in die vorderste Linie. Frauen haben 30% weniger Muskelmasse als Männer, Frauen sind schwächer, langsamer und können einfach nicht so
handeln. Brauchen einfach die größere Knarre, verstehst du? Dann geht das mit der Muskelmasse.
Ich verstehe Milenas Voreingenommenheit, was das angeht, Paul.
Ja,
ich verstehe, also ich meine, du bist ja auf
der
Seite
mal,
deiner Leute.
Aber wenn es hart auf hart kommt, dann freut sie sich auch, wenn ein Mann da vor ihr steht, was auch völlig in Ordnung ist. Und ich glaube also nicht, will sagen, ich glaube nicht, dass das Hexe und Trump sich mit dieser Art, und in Amerika ist man da etwas markiger, dass sie sich da mehr Feinde als Freunde machen. Aber das ist einfach ein ganz persönlicher, mehr ein Guess als ein Wissen. Ich versuche das zu verifizieren.
Denk ans Kampfszenario. Also wir wissen, dass wenn du jetzt eine Truppe hast in einer bewaffneten Auseinandersetzung, dass sie dazu tendiert, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau in dieser Gruppe von Soldaten ist, die jetzt gerade in dieser Auseinandersetzung sind, dass sie strategisch eher zum Nachteil der Strategie und zum Vorteil der Frau handeln, einfach weil es eine Reflexsache ist. Die Strategie.
Frauen sind wertzersetzend. Spannend.
Oh Mann, Milena,
du machst jetzt eine Front
auf. Du machst jetzt
eine Front auf.
Bei der Tatzarbeiten? Weil ich da sage, Frauen sind wertzersetzend. Das war eine Übersetzung von dem, was du gerade gesagt hast.
Du machst jetzt eine Front auf, Kani. Das wird eine eigene Sondersendung.
Komm, wir gehen zum nächsten Thema.
Alles gut, nein, sorry.
Überhaupt kein Problem.
Wir müssen tatsächlich.
Ich kann mich wehren.
Das ist auch vollkommen gut so.
Schwarzer Gürtel im Denken, verstehst du?
Aus Zeitgründen zum nächsten Thema kommen. Und damit sind wir im Inland. Im deutschen Militär nämlich, da geht die Fahrtrichtung oder Marschrichtung natürlich noch in die andere. Reitschuster berichtet, dass ein Hauptfeldwebel, der die Corona-Impfung verweigerte, jetzt nach allerhöchstrichterlichem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes endgültig entlassen werden darf. Der Dreh dabei, offiziell sei nicht seine Verweigerung der Impfung ausschlaggebend, sondern eine angebliche Aussage des Soldaten im Kontext dieser Ablehnung, dass er nicht an seinen Treueeid gebunden sei, damit hat er sich dann der schlimmsten Tätigkeit eines Soldaten wohl schuldig gemacht, nämlich seine Treue zum Dienstgeber verletzt. Und mit diesem juristischen Winkelzug wird er dann jetzt entlassen. Das ist ein Schlaglicht auf das Reagieren eigentlich des deutschen Apparates, auf alles, was wir so an Kritik und Verschwörungstheorien in den letzten Jahren vorgebracht haben und was sich immer wieder bewahrheitete. Und das Ganze scheint auch weiter fortgesetzt zu werden. Der Deutschlandfunk berichtet, dass der sächsische Kulturminister jetzt den Hauptfeind und die Hauptstoßrichtung seiner politischen Arbeit nochmal ausmachte. Rechtsextreme Tendenzen und rechte Jugendkultur seien nicht nur in Sachsen seiner Einschätzung nach die größte gesellschaftliche Herausforderung an Schulen. Das sagte er dem Deutschlandfunk. Und zeitgleich, ich kann es nur immer wieder betonen, gar nichts hat mit irgendwas zu tun, verlangt Fraktionschef der CDU Jens Spahn dass Social Media Outlets wie App, wie TikTok und ähnliche reguliert werden und eine Altersgrenze für die Teilnahme an Social Media ab 16 Jahren überprüft werden müsse. Gleiches hatte bereits die Grünen-Vorsitzende Brandner gefordert. Clowny, die Stoßrichtung sieht mir irgendwie ziemlich eindeutig aus. Man erkennt, dass die Jugend wohl nicht so ganz im Sinne unserer Demokratie tickt und handelt. Und statt sie zu überzeugen, was man auch tun muss, natürlich an den Schulen mit heftiger Propaganda, schließen wir sie dann gleich konsequent vom Zugang zum Internet aus. Vielleicht sehe ich das aber auch alles nur ein bisschen schwarz.
Ja, das ist halt die Sache, ne? Also du hast halt mehrere Achsen, über die gerade angegriffen wird. Zum einen, wie kontrollierst du, dass die Leute 16 sind? Dann brauchst du irgendeine Art von Verifikation und kannst wieder den Datenkragen ein bisschen ausweiten, was das angeht. Vielleicht ein bisschen das Aufwartenfenster ausdehnen in Richtung dann auch irgendwann Klarnamenpflicht. Denn ich muss ja auch wissen, dass du der bist, der da gerade seinen Ausweis abfotografiert hat, um zu verifizieren, dass er auf diese Seite darf. Zum Beispiel dann, ne? Social Media XY.
Ja, digitale ID.
Genau, das ist die eine Achse. In diese Richtung weichen wir damit auf. Dann natürlich der Rechtsextremismus jetzt an den Schulen. Also da, ich habe auch den Artikel gelesen und habe mir gedacht, Entschuldigung, also ihr könnt das nicht schön finden. Ihr könnt es nicht schön finden, wenn Schüler in provokanter Art und Weise mit dem kokettieren, was man ihnen halt die ganze Zeit vorbetet als das absolute grundsätzlich schlimmste Böse, dass sie genau damit dann kokettieren, provozieren im jugendlichen Schwachsinn. Ja, die Beispiele, die man dort nennt, sind da irgendwelche Kritzeleien mit Hakenkreuzen, ne? Oder etwaige Gesten, die Schüler untereinander ausführen, die ich nicht näher ausführen möchte. Jeder weiß, worüber ich rede. Ja, aber das ist halt, es sind Jugendliche, die Dummheiten machen und die provozieren wollen. Natürlich nimmst du das dann als Anlass, auch wenn der Zustand objektiv auch in Schulen in Nordrhein-Westfalen auch schon vor 20 Jahren so ähnlich gewesen sein wird, nimmst du das dann zum Anlass, um da dementsprechend weiter einzuheizen in diese Richtung. Und es ist halt Fakt, Social Media, und deswegen möchte man es mehr regulieren, kontrollieren, dass junge Leute nicht so leicht auf diese Plattform kommen, ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg populistischer, ne, der böse Frame halt eben für Parteien wie die AfD, Parteien an die Macht zu kommen. Weil du hast ja eben den politisch-medialen Komplex in Form der Etablierten, der Öffentlich-Rechtlichen darunter auf deiner Seite im Sinne der Einordnung der Gehirne eben in die Richtung, nicht über die CDU hinauszugehen. Und Social Media hilft eben diesen populistischen Parteien an die Macht, ja, und gerade bei jungen Leuten. Ja. Und es liegt nah, dass dann natürlich mit als Seitenbegründung mit reinzunehmen, um halt dieser schlimmen Radikalisierung entgegenzuwirken. Und am Ende geht es halt nur darum, die Leute sollen halt nicht die AfD wählen.
Tja, Milena, du hast ja schon gesagt, aber die ID ist ein zweites Stichwort. Das wurde ja jetzt gerade in der Schweiz angenommen. Es gab vor wenigen Tagen eine Abstimmung über die Einführung der ID mit 50,39%. Wurde das angenommen. Es läuft gegen diese Abstimmung noch eine Beschwerde des Komitees, das die Abstimmung eben lancierte und was gegen die EID war. Man beschwert sich darüber, dass nämlich die Swisscom, der große Schweizer Telekom-Anbieter, der quasi ein Analogon zur Deutschen Telekom ist, ein Staatsunternehmen, heftig die Pro-EID-Kampagne unterstützte, was die Swisscom nicht darf und eine Einmischung sozusagen in den Ablauf. Deswegen gibt es noch ein Beschwerdeverfahren dagegen. Fraglich ist, wie das ausgeht. Aber die EID ist schon mal auf dem Kontinent angekommen. Die Schweiz will eine. Großbritannien hat angekündigt, eine einzuführen.
Ja, Großbritannien hat beschlossen, eine verpflichtende EID für Arbeitnehmer einzuführen, damit sie der illegalen Migration Herr werden, die sie selber, forcieren. Aber ich möchte noch etwas zu Sachsens angeblich rechtsextremer Jugend sagen. Ja? Das ist absolute Propaganda. Der ganze Artikel ist Propaganda. Das Einzige, worauf sie sich stützen dort, ist eine Umfrage des Weißen Rings. Und dann geht es darum, dass Jugendliche verdächtigt wurden. Also es geht darum, dass die Verdächtigungen der Jugendlichen sprunghaft angestiegen ist. Kein Wort, ob die Taten dann auch wirklich begangen wurden. Ja, also sie wurden erstmal verdächtigt. Und da sind sie, die sind verdächtigt. Kein Wort darüber, um welche Straftaten es sich da handeln soll. Ja, Und dann steht da Zusammenhang mit Rechtsextrem. Ja, was für ein Zusammenhang? Und was ist in diesem Zusammenhang rechtsextrem? Ja?
Und vielleicht auf dem Boot mit den Drohnen, ja, die französischen Soldaten.
Naja, aber ein Hakenkreuz auf ein AfD-Büro geschmiert gilt offiziell als rechtsextreme Straftat.
Ja.
Obwohl die Antifa dahinter steckt. Also hier haben wir es mit einem absoluten Framing und Propaganda zu tun. An dieser Darstellung der sächsischen Regierung, ich glaube, ich war die Regierung, ne? Hast du gesagt? Nichts, aber auch nichts Faktisches dran. Das ist echte Stürmermanier.
Tja. Lehrer, ich weiß was. Ja?
Du bist doch so selbst fast Lehrer, oder? Der ehemaliger Lehramtsstudent.
Lehrer, ja. Noch Lehrer?
Zum Glück bin ich es nicht geworden. Ich glaube, das wäre nicht gut geworden. Und wenn ich Lehrer gewesen wäre, hätte ich diesen Job ja spätestens jetzt dann verloren gehabt, oder? Also davon können wir
ausgehen. Kommt auf die Schule an.
Vielleicht in Sachsen, vielleicht hat man da noch Glück, wer weiß. Ja, aber es ist in diesem Fall, also am Ende des Artikels, glaube ich, erwähnen sie sogar noch, dass, also sie bestätigen meinen Eindruck, dass, glaube ich, so wie sie es dort schreiben, der Großteil auch sowieso dann diese Propagandadelikte sein sollen, wo du halt sagst, okay, auf dem AfD-Büro, das Hakenkreuz kann von dem Linken kommen, ist dann trotzdem rechts eingeordnet, Punkt 1. Und Punkt 2, das heißt, wir bewegen uns in diesem Bereich der jugendlichen Provokation. Ne? Also das ist halt...
Ja,
und da äußert sich dann eine Dame von der Landesschülervertretung oder was das war und sie berichtet dann davon.
Provokation ist es nur, wenn Linksradikale irgendwas anzünden, dann ist es jugendliche Leichtigkeit oder sowas. Aber wenn die Jugendlichen...
Nee, dann ist es auch zum Wohle der Gesellschaft, richtig, hat Jan van Aken der gesagt, richtig, der Linken.
Weil Tilo Jung sagt auch, links ist immer Menschenfreundlichkeit, Emanzipation und Demokratie,
genau,
und rechts ist immer das Gegenteil. Deswegen ist jede Diktatur automatisch rechts. Und wenn,
genau, Sowjetunion rechts,
richtig,
DDR rechts, sagt Tilo Jung.
Richtig.
Gut, wovor sie wirklich Angst haben, ist, dass die Jugendlichen schon rechter werden. Also das ist Fakt, das stimmt.
Ja, absolut. Das, genau, recht im Sinne von sich der Realität annähern. Und die Realität ist eine rechtsradikale Verschwörungstheorie. Wir wissen das. Das
stimmt.
Von Christian Schneider, um das Copyright nochmal zu achten. Lawfare und Kampf also mit dem Recht, mit dem kodifizierten Recht gegen die Realität geht in jeder Hinsicht auch weiter. Ein bisschen Hopium gibt es in dem Kapitel auch. Machen wir erstmal das fraglich Positive, denn das Bundesverwaltungsgericht, wir erinnern uns, deswegen habe ich es eingangs gesagt, ist die Instanz von Freisler-Nachfolgern, Marionettenrichtern, die gerade besagten Hopfeldwebel verurteilte, weil er sich nicht mit Gift impfen lassen wollte. Die verhandeln jetzt dort über den Rundfunkbeitrag, also die Zwangsgebühren des Rotfunks. Eine bayerische Klägerin hat nämlich angeführt, dass sie dafür nicht mehr zahlen möchte, weil das Programm zu unausgewogen sei und sie deswegen meint, die ARD und ZDF verfehlen ihren Senderauftrag. Die bayerischen Verwaltungsgerichte haben das alles mit Bausch und Bogen abgelehnt, aber das Bundesverwaltungsgericht ist zur Entscheidung angenommen. Und da erwartet man nun mit Spannung ein Urteil. Ich würde, bitte euch das gleich kurz zu machen, ich würde viel Geld darauf setzen, dass das Kran abgelehnt wird und der Rundfunkbeitrag bleibt. Seht ihr das anders?
Nee, also ich tippe auch mal, dass es abgelehnt wird. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerät jetzt wirklich jede Woche mehr unter Druck. Das ist schon interessant. Jetzt hat auch Kulturstaatsminister Weimer öffentlich erkannt, dass die ÖRR linke Schlagseite haben. Ja. Er wäre im Grunde der perfekte Zeuge für dieses Verfahren, ja, hat er ganz offen gesagt. Also er war noch irgendwo im Konjunktiv so leicht drin, aber er hat schon recht deutlich gemacht. Und was für mich die ÖRR-Meldung der Woche war, also Elmar Thewissen, unser Freund, Biden hat alle Tassen im Schrank, ja. Also der ZDF-USA-Korrespondent, der hat sich ja zu sowas Ähnlichem wie einer Entschuldigung für seine kruden Falschaussagen über Charlie Kirk direkt nach dessen Tod hinreißen lassen. Aber ich bin noch nicht fertig. Darf ich?
Ich habe nur Schmerzen. Das war alles gut.
Echt?
Das war nicht an dich gerichtet.
Ich meine, Nummer eins, er hat um Entschuldigung gebeten. Natürlich nicht da, wo er jetzt zu prominenter Stimme im ZDF sowas gesagt hat, wie Charlie Kirk wollte Homosexuelle steinigen. Nee, sondern irgendeinem so kleinen ZDF-Podcast.
Ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit,
aber, genau, ja gut, auf X ist es dann recht groß geworden. Aber es war alles so eine vergiftete, ja, ich bitte um Entschuldigung, oh, das war jetzt schlecht recherchiert, verkürzt wiedergegeben und deswegen falsch. Aber ein Satz war geil.
Das war die Jimmy Kimmel-Methode.
Der Fehler sei für ihn Ansporn, im Eifer des Gefechts nicht mehr überall ein Label drauf zu kleben oder nur dann, wenn man es eindeutig belegen könne. Ja. Also was gibt er dazu? Jetzt gibt er da offen zu, dass er sonst überall Labels draufklebt, also nach Haltung berichtet, auch wenn er überhaupt nichts belegen kann. Ne? Also es war so krass. Aber das Lustige ist, der hat ja jetzt richtig Schiss. Also ich tippe mal, das geht ja auch in Richtung US-Regierung. Ja, die haben ihn ja auf X angedroht, schon dezent mit Ausweisung gedroht. Ja.
Ja.
Und da scheint der jetzt eine volle Bux zu haben. Das ist auch so lustig. News berichtet von der Absage einer Veranstaltung in Deutschland, wo Tevesen als fester Gast geplant war. Also die Volksbank Krefeld, da war das. Die schickt dann folgende Begründung, das muss ich kurz vorlesen. Wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, gibt es in den USA derzeit die Diskussion, ob allen ausländischen Journalisten ihr Visum durch die amerikanische Regierung entzogen werden soll. Ist natürlich Quatsch, allen ausländischen, nein. Leider ist auch Elmar Tevesen davon betroffen, weshalb er zusammen mit dem ZDF entschieden hat, derzeit nicht aus den USA auszureisen, um wie geplant nach Deutschland zu kommen. Der traut sich nicht, wenn er Angst hat, der kommt nicht mehr rein. Das ist schon schön. Und ich glaube, dass es diese halbherzige Entschuldigung nur deswegen gegeben hat.
Das ist meine interessante Info. Ja.
Jetzt hast du diesen Mann angesprochen, das ist natürlich auch, er ist einer meiner Lieblinge. Ne? Er hat gesagt, auch über Stephen Miller, stellvertretender Stabschef im Weißen Haus, Auslassung, ja, aber Zitat, der sehr extreme Ansichten hat, der in seinen Überzeugungen auch ein Stück weit, ich sag mal, aus der Ideologie des Dritten Reichs kommt. Ja, das war am 11.09.25. Zum Stabschef im Weißen Haus. Es ist halt auch... Junge, also du musst jetzt den Regierungen in den Ländern, wo du Korrespondent bist, jetzt nicht den wecken, ne? Aber du, also das ist halt sowas von das Gegenteil. Ne, es ist halt, also du hast das Gefühl, Tevesen ist einfach so ein NPC, der halt morgens MSNBC und ABC News schaut und dann, was er ungefähr noch im Kopf hat von der Demokratenpropaganda, das wird dann halt im Podcast halt wiedergegeben. Ja. Und seine Entschuldigung dazu ist die folgende. Ich habe ja einen historischen Vergleich gemacht. Eigentlich ist das was für Historiker, die weiß ich nicht, vielleicht.
Ihr seid alle zu doof zu verstehen, was ich hier mache. Versteht ihr, ja? Ich bin einfach viel schlauer als ihr.
Aber
so gönnerhaft, weißt du?
Übrigens, Clowny, eins nochmal. Ja. Hier wird nichts weggepiept. Ja. Das Wort hieß Arsch, okay?
Arsch. Ich zitiere weiter. Vielleicht bei einem Symposium auf der Grundlage von Recherchen, auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Dokumenten, E-Mails, öffentlichen Äußerungen, etc. vielleicht zu irgendeinem Schluss kommen. Und das Interessante ist, wahrscheinlich auch dann am Ende unterschiedliche Schlüsse ziehen, also unterschiedliche Ansichten sind.
Gut, jetzt habe ich Schmerzen. Also, du hast es geschafft.
Alter, also es ist also vollkommen debattierbar. Man kann schon mal drüber, da müssen Historiker drüber debattieren, wie Drittes Reich infiziert er praktisch ist. Das sagt er. Also es ist halt auch nicht so wirklich eine Entschuldigung, aber... Ja, Journalisten können sich schwer entschuldigen.
Wenn Historiker das tun, wird es lustig. Ich empfehle jedem, da Ausschnitte von Götz Ali bei Thilo Jung anzuschauen, wie Götz Ali als Historiker Thilo Jung erklärt, was rechts und links wirklich ist. Ja. Und das ist herrlich. Und,
guter Clip.
Ja,
guter Clip.
Wirklich lustig, weil die gesamte Dummheit und die Selbstherrlichkeit von Thilo Jung mal wieder richtig komprimierter sind. Und natürlich ungewollt, das ist ja das Lustige. Kommen wir zu einem anderen...
Thilo Jung war die DDR auch rechts, ne? Entschuldigung.
Kommen wir zu einem anderen Opportunisten, der gern und schnell die Seite wechselt und mit absurden Erklärungen an die Welt geht. Maximilian Krah hat sich auf X geäußert und hat den Schuldspruch eines deutschen Gerichtes gegen seinen ehemaligen Mitarbeiter, chinesischstämmigen, kommentiert. Krah schrieb dazu, der heutige Schuldspruch über meinen ehemaligen Mitarbeiter überrascht mich nicht. Ich hatte unmittelbar nach der Festnahme die Sicherheit in meinem Büro massiv erhöht. Mir geht es nun vor allem darum, Klarheit über die Spionagetätigkeit zu gewinnen, deren Opfer ich wurde. Ich bin zuversichtlich, dass die Urteilsbegründung mir diese Klarheit verschaffen kann. Unabhängig von einem absehbaren Revisionsverfahren findet damit diese für mich bedrückende Affäre ihren Abschluss. Wir erinnern uns, Maximilian Krah hat ja als ein Verfechter der Remigrationspolitik innerhalb der AfD, sagen wir mal, den Kurs geändert um 360 Baerbock-Grad oder 180 Grad für alle anderen und propagiert jetzt, dass das vollkommen falsch war, die AfD damit auf ihre Verbotswahrscheinlichkeit hinsteuert. Und macht sich immer wieder Aussagen des Verfassungsschutzes zu eigen über die AfD und mahnt indirekt auch hier wieder den Behörden doch volles Vertrauen zu schenken. Ich frage mich, Clowny, wie sehr kann einer es eigentlich darauf anlegen, den Eindruck zu erwecken, dass er im Auftrag des Verfassungsschutzes unterwegs ist?
Ach, keine Ahnung, Alter. Es ist halt, du müsstest ihn backen, ne? So wie er sich jetzt verhalten hat in den letzten Monaten. Du müsstest ihn backen. Und dann wäre er der perfekte Kuchen, den man sich da zur Schnabulation gewünscht hätte. Eben für das Verwässern solcher Konzepte oder... Also das Ding ist halt, es geht ja grundsätzlich nicht darum, dass zum Beispiel ein Kra ein Remigrationsgegenkonzept in die Debatte reinwirft innerhalb der Rechten. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Also auch ein Sellner-Konzept ist doch nicht komplett unhinterfragt und gehört genauso debattiert wie ein Kra-Konzept. Es ist das Konzept selber von ihm mit diesen praktisch muslimischen Konklaven in Deutschland am Ende, ja, die du dann in Deutschland praktisch akzeptierst. Und die Sache ist nun mal die, das kannst du alles fallen lassen. Es geht um die Art und Weise, wie es eingestreut wurde. Mit einer vergiftenden Art des Diskurses innerhalb dieses politischen Lagers. Mit Feindvokabeln, mit Machtvokabeln, die Leute auch markieren in eine Richtung, die wiederum den Einsatz von Machtmitteln von höherer Stelle rechtfertigt durch diese Markierung. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist verfassungsfeindlich, verfassungswidrig. Genau. Ne? Solche Sachen, ja. Das machst du halt nicht unter deinen eigenen Leuten in dieser Art und Weise. Ich will nicht sagen, dass er, der hat seinem eigenen Ruf durchaus schon hart geschadet. Ich glaube nicht, dass er komplett frei von jeglicher Rehabilitationsfähigkeit ist. Aber fürs Erste hat er sich damit selber sehr stark verbrannt. Es ist auch gescheitert. Er ist damit nicht in die Tagesschau gekommen oder so. Ich glaube, er hat sich das erhofft. Und ich würde jetzt, klar, es gibt diese Asset, er ist ein VS-Asset-Theorie, die du ja auch relativ klar insinuiert hast, ja. Und es gibt halt auch noch die andere Theorie, dass es halt einfach auch selber ein Machtpolitiker ist, der sein Profil schärfen wollte, der jetzt halt will, dass die AfD 2029 an Drücker kommt und dann halt mit der CDU. Und er weiß, dass es zwei Bruchstellen gibt, an denen geschliffen werden muss an der AfD, damit eine AfD Maulkorb genug hat, um mit der CDU zusammenarbeiten. Das ist einmal die Achse Ukraine-Russland und das ist einmal die Achse Remigration. Ja, und wenn du da zumindest abschleifen könntest, ist die CDU gewillter oder die Wahrscheinlichkeit wird gesteigert. Ja, es ist gescheitert am Ende des Tages und die Jiangu-Sache ist ja auch, die du zum Aufmacher genommen hast, eigentlich ein Verfassungsschutzskandal. Ja, also wir wissen, Jiangu wollte zum Verfassungsschutz, war zeitweise beim BND und meine Theorie ist, dass du damals im Sinne der Kampagne im Zuge des EU-Wahlkampfs, ne, die Jiangu-Sache kam ja hoch, als EU-Wahlkampf war, mit Kra. Das war ja im Zuge dessen, kurz, also vor der Wahl, kein Zufall, Punkt 1. Und ich glaube, Punkt 2, es wäre eine veritable Strategie, Leute wie ein Jiangu bei Leuten, die man für potenziell gefährlich hält, im politischen Sinne gesprochen, dass man Leute da installiert, um sie hochzujagen, im übertragenen Sinne.
Das wäre dann so der Wahl Weg ansteht. Gewesen, wie der Verfassungsschutz Maximilian Kra am Ende davon überzeugt hätte, solche Dinge zu sagen, wie er sie gerade sagt. So verstehe ich dich jetzt.
Na, ich meine, dass man Jiangu auch hätte installieren können, beziehungsweise ihn an ihn ranbringen können, um, wenn Kra Einfluss gewinnt, ihn hochgehen zu lassen, ja. Um ein gutes Negative Campaigning gegen Kra damit zu machen. Das meinte ich, genau.
Das meinte ich gerade so. Aber dann, so wollte ich es verstanden wissen, so wollte ich es erklärt haben, Milena. Aber ich höre dich schon räuspern im Hintergrund.
Nee, ich habe geatmet. Entschuldigung.
Taz-Methoden.
Taz-Methoden, ja. Zersetzung. Ja,
Also dazu, dass Maximilian Kra den Dialog innerhalb der AfD vergiftet, da muss ich dann schon noch sagen, also seit die AfD existiert, behauen die sich mit allen möglichen Waffen, ja, werden alle möglichen Leute werden abgesetzt, werden Lucke, Petri und wie sie alle heißen.
Ja, ja, aber also, es hat eine andere Dimension. Mal, also, es geht ins Vorfeld, ins Vorfeld, ins intellektuelle Vorfeld.
Ach, das ist also dieses Hauen und Stechen, diese Machtkämpfe bei der AfD sind bekannt und da sehe ich in Kra auch keinen großen Unterschied. Ich finde diesen Mann persönlich wahnsinnig uninteressant, also intellektuell, ich weiß auch nicht warum, aber er tanzt so ein bisschen sehr oberflächlich ein bisschen herum. Das ist so mein Eindruck, vielleicht täuscht er auch, ja. Aber was mir wieder auffällt bei diesem Skandal, du weißt, ich bin ein Freund der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Also da hat die Tagesschau sich gleich wieder mit Fake News bekleckert, ja, aber so richtig. Die haben nämlich gesagt, 17 Jahre lang wäre er Mitarbeiter von Kra gewesen. In den 17 Jahren, als er für Kra gearbeitet hat, da hat er spioniert. Ja,
aber
der, ja,
bei
der war,
CDU, Alter.
Genau, genau. Ich meine, selbst der chinesische Spion, der war ja seit 2007 als Informant des sächsischen Verfassungsschutzes geführt. Der war bis 2015 SPD-Mitglied und hat erst ab 2019 für Kra gearbeitet, ja. Aber unbeirrt war der 17 Jahre lang Kra-Mitglied, ja. Mitarbeiter und hat spioniert bei der Tagesschau. Also,
das sind
18,36 Euro.
Melina, das sind wieder Taz-Methoden der Erbsenzählerei. Es geht hier um die, weißt du, da schmiedet unser Regime wirklich die Zukunft Europas und die ideologische Festigkeit, unserer Demokratie und du pinkelst ihm an den Amboss. Das wirklich mit solchen Fakten sich aufzuhalten, das ist rechtsradikal.
Also ich pinkel erstmal nicht, weil ich auch nicht so gut wie ihr im Stehen pinkeln kann. Also vor einem Amboss, ja, möchte ich nur noch mal kurz betonen.
Nicht vor an.
Ja, auch nicht an einen Amboss. Da könnt ihr dann mal gucken, wer trifft.
Gut, machen wir. Und ja, zum Thema Geheimdienstmethoden passt auch die Äußerung von Pavel Durov, Erfinder und Eigentümer des Telegram-Messenger-Dienstes, der dieser Tage eine kleine Information mit uns teilte über die Methoden des französischen Geheimdienstes, die natürlich überhaupt nichts hat mit irgendwas ja zu tun, mit den Methoden der deutschen Geheimdienste zu tun haben. Durov erklärt auf X, vor etwa einem Jahr, als ich in Paris festsaß, wandten sich die französischen Geheimdienste über einen Mittelsmann an mich und baten mich, der moldauischen Regierung dabei zu helfen, bestimmte Telegram-Kanäle vor den Präsidentschaftswahlen in Moldau zu zensieren. Diese bestimmten waren natürlich eher EU-kritisch. So viel zu den Geheimdienstmethoden. Und damit...
Naja, Moment.
Also Wahlbeeinflussung?
Wahlbeeinflussung. Moldau ist natürlich hochinteressant, weil es so ins Konzept passt. Ja? Das ist ja wie Rumänien, Georgien. Überall in dieser Region versuchen ja EU und NATO auf der einen Seite, als auch Russland, Wahlen und Gesellschaften zu beeinflussen. Das hat ja geopolitische Gründe. Das geht es ja um den früheren sowjetischen Einflussbereich, der ja jetzt so ein bisschen unentschieden hin und her wankt. Und da werden ganz viele Mittel reingetan, ja. Und ich meine natürlich, die demokratische EU ist immer unschuldig. Nur die bösen Russen waren es, ne?
Gut, dass aber wir das auch festhalten, ja.
Ja, das darf ja nicht angetastet werden. Ne? Also diese Durov-Meldung gab es tatsächlich bei der Berliner Zeitung. Sonst habe ich sie in deutschen Qualitätsmedien nicht gefunden. Also vorsichtshalber haben die mal nicht drüber berichtet. Aber wenn man sich jetzt anschaut, die Präsidentin Moldawiens, Maya Sandu, Studium in Harvard, dann Job bei der Weltbank, dann, olala, Politikerin in Moldawien. Das erinnert frappierend an Georgiens Präsidentin Salome Zurabishvili. Hatten wir ja schon damals bei diesen, die hat sich ja bei diesen Unruhen gegen die eigene Regierung gestellt, ja, und hatte damals in ihrer Antrittsrede verkündet, Georgien solle in die EU und in die NATO, ja. Sie ist eigentlich Französin, Studium an der Columbia University, Aufbaustudium bei Brzezinski, also dem US-Politikberater und Superstrategen, Nummer eins, dann Jobs bei UNO, NATO, OSZE, dann Politikerin in Georgien, ja. Gleiches Muster, das sind installierte Marionetten und es geht immer um Einflussnahme für beide Seiten. Also beide Seiten versuchen natürlich so eine Wahl irgendwie zu gewinnen. Nur natürlich, wer an der Regierung ist, hat die besseren Möglichkeiten. Sandu ist an der Regierung, ja. Die konnten dann mal eben zwei Parteien verbieten, zwei russisch-freundliche Parteien in diesem Land. Demokratie vor der Wahl, ja, juhu. Aber ja, das ist einfach ein großer Kampf in all diesen Staaten. Wer hat dort dann demnächst den geopolitischen Einfluss? Ja,
jo, und immerhin haben die Marionetten, die nicht so peinlich
sind... Geht auch Zugang zum Schwarzen Meer, darum geht es ja auch.
Wie Annalena Trampolina. Ich meine, noch habe ich die Moldawier nicht gesehen, wie sie Bagels bewerben und mit gerade brechendem Englisch. Na gut. Ja, so läuft's ab in dem Kampf unserer Demokratie um die Hirne und Herzen der Jugend, die dann nicht mehr auf Social Media darf, um nicht mitzukriegen, was du gerade gesagt hast. Weil, wie du es ja gesagt hast, stand es dann zwar mal in der Berliner Zeitung, aber ansonsten erfährt man das eben auf X und nirgendwo sonst. Damit kommen wir dann endgültig in die USA. In den USA droht der nächste Government Shutdown und das ist nichts allzu Ungewöhnliches, wann immer Budgetverhandlungen anstehen, respektive die Parlamentskammern, denen der Regierung das Budget vorenthalten können, ist die Regierung gezwungen, die Ausgaben zu stoppen, die Mitarbeiter in ein Unpaid Leave zu schicken und sämtliche Dienste, die Kosten verursachen, zu einzustellen vorzeitig. Tatsächlich scheint Donald Trump in diesem Fall aber mit der Idee zu spielen oder das Ganze zu nutzen, um massive Entlassungen fortzusetzen, eine Art Doge mit anderen Mitteln. Zumindest wird jetzt seit Tagen, scheint es stillzustehen in den Verhandlungen und Trump lässt verlautbaren, dass Listen bereits erstellt wurden, um das umzusetzen. Milena, das scheint manchmal wieder so eine typische Trump-Mischung sein, aus kräftig drohen, ankündigen und am Ende gar nichts machen. Oder aber er nutzt es tatsächlich, um weitere Entlassungen durchzusetzen.
Wie immer bei Trump müssen wir abwarten, was passiert. Ne? Genau. Aber es ist schon krass. Also ich meine, er will natürlich damit dann den Demokraten die Schuld zuschieben. Ja, so nach dem Motto, wir brauchen, wenn ihr uns zustimmt, was den Haushalt angeht, ist alles wieder gut. Dann haben wir keinen Shutdown, dann muss ich keinen entlassen. Aber was er auch so sagt, er will das ja nutzen, um totes Holz, Verschwendung und Betrug zu beseitigen. Milliarden Dollar könnten gerettet werden. Naja, das sind dann all diese Jobs, die dann von KI erledigt werden. Da steht der wieder Neufreund Musk schon im Hintergrund oder vielleicht auch Sam Altman. Vielleicht ist der jetzt inzwischen, also von ChatGPT, noch besser befreundet. Ja, also er geht da mit dem Holzhammer durch, haben wir ja schon besprochen. Was da am Ende passiert, wir wissen es noch nicht.
In der Tat. Tatsächlich wissen wir, dass Trump da scheinbar erratisch bzw. widersprüchlich ist und auch weitermacht. Zeitgleich lobt er Albert Bourla, den Pfizer-Chef, den weltweiten, wörtlich mit der Äußerung, Bourla hat bei Covid fantastische Arbeit geleistet. Er hat bei vielen Dingen fantastische Arbeit geleistet. Er ist ein Anführer. Das war wohl die Absage an alle, die sich in Sachen Aufarbeitung noch etwas aus den USA erhofften haben. Und Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., der Gesundheitsminister, steht daneben, als sei nie etwas gewesen. Erbärmlich, kommentiert Henning Rosenbusch auf X.
Ja.
Ja, also da sind Deals am Ende wichtiger. Ne? Wir denken an den 500-Milliarden-Deal in Sachen KI und personalisierte mRNA-Gentherapie. Da kommt Bourla ins Spiel. Ja? Und diesen Deal hatte Trump ja direkt nach Amtsantritt unterschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass Kennedy in erster Linie ein Feigenblatt war, um vielleicht auch die kritischen Wähler zu kriegen. Aber wie immer bei Trump, es kann sich auch da wieder drehen. Ja.
Das ist halt das Ding, ne? Also ich würde nicht den großen Trump-Fatalismus an der Stelle hochloben. Also du weißt es bei ihm halt wirklich nicht, ne? Also wer von ihm so gelobt wird, braucht der vielleicht am Ende doch ein schnelles Pferd oder wird da Honig ums Maul geschmiert, um ihn danach.
Das war bei Merkel so,
zu
weißt
sagen,
du noch?
Pack deine Koffer, ne?
Ja,
eben. Also das.
Bei Elon Musk, ja, der auch erst als großer Trump-Freund und Fan dann scheinbar in Ungnade fiel. Und jetzt
wieder da ist.
Ja. Und dieser Tage ankündigte, eine eigene Wikipedia-Enzyklopädie aufzumachen. Tech-Milliardär Musk plant mit seiner KI-Firma XR angeblich eine Alternative, berichtet Blick aus der Schweiz. Groggypedia soll das heißen. Musk kritisiert die angeblich linke Ausrichtung der Wikipedia und verspricht eine objektivere Online-Enzyklopädie. Wäre ja nicht die schlechteste Idee, Milena, oder?
Naja, aber wenn das, Groggypedia heißt ja, dass Grog, also die KI von Musk, dieses Wikipedia erstellt. Ja, und Grog hat ja von jedem von uns, von jedem, der irgendwie im Internet oder bei X zumindest ist, ein ausführliches Profil. Lohnt sich wirklich mal, sich das anzugucken. Meins finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Du kannst es abfragen auch, ja?
Grog kann. Und Grog kann sich bei mir jetzt nicht so entscheiden. Also, sie framet mich jetzt nicht in irgendeine böse Richtung unbedingt.
Na dann.
Aber. Okay, das ist jetzt so, aber Grog weiß halt alles über jeden und also das ist halt ich bin Skepsis. Bei KI so ein bisschen skeptisch, ja.
Und ja, man sollte einfach die Suche aufgeben nach einer neutralen Quelle. Das ist meine Devise. Diese Suche muss man aufgeben. Aber ich glaube realistisch. Also weil du, natürlich ist die Wikipedia links eingefärbt und die Autorenschaft dort, das ist ein ganz eingeschworener Kreis mit sehr interessanten Persönlichkeiten. Ich habe sogar eine davon schon einmal persönlich kennenlernen dürfen. Das sind besondere Menschen, um das mal so auszudrücken. Die Gegenseite, wenn sie Informationen macht, wenn sie Meldung macht in Form einer Alternative davon, dann wird sie natürlich auch ihre Tendenz haben. Ne? Ja. Also die Leute müssen sich dann eben ganzheitlich informieren.
Ja,
das ist es. Also ich würde diesen Mythos nicht nacheifern.
Ja, aber es gab noch nie neutrale Informationen und Berichte. Genau, also das heißt, man musste immer sich alle Seiten angucken und dann den eigenen Kopf einschalten. Ja, das ist nämlich...
Die gottgegebene Intuition.
Ja, oder nacktes Niveau hören. Ne? Also ich meine...
Die
leichteste Alternative. Nein, natürlich nicht. Auch wir sind nur etwas, was man hören sollte, aber nicht alleine. Man sollte sich wirklich auf allen Seiten informieren und dann mal die eigene Birne anschmeißen. Und das wird halt durch KI noch weniger werden. Also
in der Tat.
Verblödung Verblödung ist auf dem Weg.
Und zu der Diskussion der Frage, wie KI und Technik uns beeinflussen, gibt es jetzt eine, ich nenne sie mal, bizarre Meldung. Telepolis berichtet über Äußerungen von PayPal-Mitgründer Peter Thiel, der nicht nur PayPal-Mitgründer ist, wie wir wissen, sondern auch Palantir-Chef oder Palantir-Eigentümer. Palantir ist die KI- und Datenkrakenfirma, die von Donald Trump mit hunderten Millionen versorgt, ja alle amerikanischen US-Regierungsdatenbestände über die Bewohner Amerikas zusammenführen soll und ein CIA-Hauptauftragnehmer. Eben jener Peter Thiel, der Tech-Milliardär, hat jetzt eine Rede gehalten und Telepolis berichtet. Mit einer vierteiligen Vortragsreihe hat er dabei für Aufsehen gesorgt. Darin warnt Thiel eindrücklich vor den Gefahren einer staatlichen Regulierung von Wissenschaft, Technologie und insbesondere künstlicher Intelligenz. Für Thiel ist klar, wer KI regulieren will, ebnet dem Antichristen den Weg und riskiert nichts weniger als das Ende der Welt. In seinem von Acts 17 Collective organisierten Vorträgen zeichnet Thiel ein apokalyptisches Bild der nahen Zukunft. Atomkriege, Umweltkatastrophen, Biowaffen und autonome Killerroboter. Gesteuert von KI werden die Menschheit an den Rande des Abgrunds bringen. Doch die eigentliche Bedrohung sieht er nicht in einer Einweltregierung, die angesichts dieser existenziellen Risiken Frieden und Sicherheit verspricht, aber in Wahrheit die Ankunft des Antichristen markiert. Also darin sieht er die eigentliche Bedrohung, die Ankunft des Antichristen. Das ist jetzt, Milena, eine erstmal oberflächlich erwartbare Interessensbekundung von Thiel. Der will keine Regulierung für seine KI. Wer das macht, ist böse. Diese Antichristen-Nummer wirkt ja aus deutscher Sicht, aus europäischer, erstmal vielleicht ein bisschen bizarrer. Also den Teufel daran zu zerren und biblisch zu werden, könnte man für seltsam halten. Aber wenn man die amerikanische Diskussion kennt, die eben derzeit läuft, die sehr christlich aufgeladene, macht es ja irgendwie schon wieder Sinn, oder? Für die Amerikaner klingt es wahrscheinlich nicht so verrückt.
Ja, und vor allem klingt es auch nicht wirklich verrückt, wenn man überlegt, dass die nächste Generation der KI, das wird ja die Superintelligenz sein, so wird es ja geframed, ne? Also Superintelligenz ist die nächste Stufe, dass die uns Menschen natürlich extremst überlegen ist. Also im Grunde haben wir gar keine Chance mehr gegen diese KI. Und es gibt jetzt ein Buch von zwei KI, aber also wirklich Kapazitäten, die haben auch so ein apokalyptisches Buch darüber geschrieben und relativ gut belegt, also ich habe nur den Artikel in der Welt dazu gelesen und relativ gut belegt, warum sie glauben, dass eine nicht regulierte Superintelligenz am Ende die gesamte Menschheit auslöschen wird. Also
hat Peter Thiel recht?
Ja.
Peter Thiel hat also recht. Also der Palantir-Chef hat recht. Regulierung für Palantir und Peter Thiel sind schlecht.
Nein. Wenn sie nicht reguliert wird, wenn sie einfach so losgelassen wird auf die Menschheit.
Okay.
Also eine Superintelligenz, die nicht reguliert wird, der man nicht sagt, hey, du darfst aber nicht böse zu den Menschen sein. Mhm. Wenn das überhaupt geht, ja.
Wollte gerade sagen.
Genau. Aber diese Superintelligenz könnte das Potenzial haben, die Menschheit auszulöschen, weil die Menschheit ist nur noch Konkurrent irgendwann für eine Superintelligenz, für eine KI in Sachen Ressourcen, also in Sachen Strom. Ja? Das heißt, und ansonsten ist der Mensch völlig nutzlos für die KI und er hat alle Möglichkeiten. Er kann mal eben Viren aus Labors holen, also er kann Viren freisetzen, er kann Botulinum, also Botox, in Mengen freisetzen, die tötet. Also in der Zeit, wo ja alles automatisiert oder digitalisiert ist, hat die KI natürlich Zugriff überall hin. Also es ist hochspannend. Also wenn ich dieses Buch mal in die Finger kriege, werde ich sicherlich lesen. Und dann,
du hast es noch gar nicht gelesen?
Nein, ich habe vorhin gesagt, ich habe den Artikel in der Welt dazu gelesen.
Entschuldigung, das hatte ich tatsächlich überhört. Ich war so gefesselt von diesen apokalyptischen Visionen und der Ankunft des Antichristen. Ja. Bis der Antichrist da ist, vergeht noch ein bisschen Zeit, vorher schreiten die Kriegspläne kräftig voran und auch die Maßnahmen zur Umvolkung Deutschlands und Westeuropas. Trump sagte treffend, wir begehen zivilisatorischen Selbstmord mit der Einwanderung, die wir betreiben und das wurde in, kann man sagen, Großbritannien positiv aufgegriffen. Tatsächlich, das auch wieder kein Scherz, man muss es oft dazu sagen, dass es keine Satire ist. Ja.
Das ist ja mal was.
Was?
Dass es in Großbritannien positiv aufgenommen wurde, von wem denn?
Nein,
von
positiv aufgegriffen und ins Positive verdreht, wenn man der Meldung glauben schenken kann, die Apollo News hier verbreitet. Da hat nämlich in Großbritannien der National Health Service, das ist so etwas wie die eine große staatliche Krankenkasse, der eine große staatliche Gesundheitsdienst, der den Großteil aller Kliniken und Praxen dort betreibt und finanziert, der hat in der vergangenen Woche eine Richtlinie veröffentlicht, in der er die Vorteile der Ehe zwischen Cousinen und Cousins angepriesen hat. Das berichtet die britische Zeitung The Telegraph. Inzwischen wird die Behörde dazu aufgerufen, sich für diese Richtlinie zu entschuldigen und sie zurückzunehmen. In der von Genomics Education Program des englischen Gesundheitsdienstes NHS veröffentlichten Richtlinie heißt es, dass die Heirat zwischen Cousins und Cousine ersten Grades durchaus Vorteile bringen würde. So spricht man von einem, Zitat, stärkeren Unterstützungssystem in der erweiterten Familie und wirtschaftlichen Vorteilen bei Cousinen. Vor allem im Islam ist die Heirat zwischen Cousins und Cousinen sehr weit verbreitet. In der Richtlinie wird auch die Cousinenehe mit anderen die geburtgefährdenden Praktiken verglichen und relativiert. So wies man darauf hin, dass Alkoholkonsum und Rauchen schließlich auch nicht illegal seien. Also ich fasse
ja, noch. Und wenn man dann ein bisschen, wenn die Leute ein bisschen blöder werden, ist ja auch nicht schlecht, ne?
Ein bisschen blöder. Jetzt muss ich mal den Arzt raushängen lassen. Nein, liebe Bitte. Kinder, es ist eine ganz falsche Idee, Cousinen zu schwängern. Wirklich, auch wenn sie nicht erstgradig sind. Das ist
ja,
schlecht.
Sag ich doch.
Und wir sehen es ganz intensiv, beispielsweise in gewissen Regionen der Türkei, in dem also ganz viele einbeinige und sagen wir mal stark intelligenzgeminderte Menschen vorkommen.
Von denen habe ich geredet.
Ich weiß doch, dass du das richtig gehört hast.
Ach so.
Ist also medizinisch hanebüchender Wahnsinn und es ist unglaublich, dass ein Gesundheitsdienstbetreiber diesen Blödsinn verbreitet. Das ist plumpeste Propaganda für Inzest. Und ganz ehrlich, da können wir auch gleich das Ziegenbegatten.
Guck dir den Adel an.
Ja,
guck dir den Adel an.
Einschlagendes Beispiel, ja. Bluter in der 20. Generation. Es ist eine Frage, Claudi, ob wir nicht auch gleich das Ziegenschänden irgendwie zum Kulturding machen sollten. Man könnte das ja irgendwie unter UNESCO-Schutz stellen, oder?
Als Kulturgut meinst du?
Ja.
Ja, also ich bin ganz perplex, dass die FDP offensichtlich ihren Einflussrahmen in die britische Gesundheitsbehörde ausgeweitet hat. Auf der einen Seite, du denkst dir halt immer, du kannst es auch mittlerweile nicht mehr glauben, ne? Aber auf der anderen Seite denkst du dir, schön, dass wir dann so eine Meldung bekommen, weil das eben den Glauben an solche Institutionen halt nachhaltig unterminiert. Ne? Also nachhaltig. Von daher können wir uns über so eine Meldung freuen, sage ich jetzt mal so. Und welche Risiken werden erhöht durch Inzest? Ich glaube, Down-Syndrom auch? Oder bin ich jetzt blöd?
Sämtliche genetische
Behinderung. Ja,
alle genetisch begründeten Behinderungen oder Fehlbildungen, weil schlichtweg durch die Rekombination, es ist also biologisch günstig, sich mit möglichst unterschiedlichen Menschen fortzupflanzen. Insofern eine eigentlich ganz linke Botschaft. Also richtig gut wäre es, wenn du jemanden suchst, der genetisch ganz anders ist als du. Weil dann hast du bei der Rekombination...
Macht man ja auch, ne?
Macht man mal.
Zum Beispiel eine Frau.
Ja, also sagen wir mal, dieses sich riechen können.
Keine Ziege.
Die sogenannte,
Die
sogenannte sexuelle Chemie, die da stimmt, ne? Und dieses sich riechen können, okay.
Ja.
Wie heißt deine
Cousin? Das gibt Sinn.
In der Tat ist es so.
Wie heißt der Cousin deiner Mutter? Okay.
Bitte?
Also, ja.
Na, du siehst, dass andere Drücke auf so eine Behörde wirken, oder? Andere
scheint
Drücke,
so.
Die politisch
so.
Genehmer sind. Ja.
Es scheint so. Und wenn man sich fragt, was das sein könnte, dann hilft vielleicht eine andere BBC-Meldung. Jetzt gerade war Yom Kippur dieser Tage und die BBC meldet, zwei Männer wurden in einem Angriff auf eine Synagoge in Manchester ermordet. Das teilte die Polizei mit. Ein 53-jähriger Adrian Dolby und ein 66-jähriger Melvin Kravitz. Die Manchester-Polizei sagte, dass der Angreifer, der die beiden totgeschossen hatte, ein 35 Jahre alter Syrer namens Jihad al-Shami sein soll, ein britischer Bürger, der ist aus syrischer Abstammung. Und auch in Österreich, Milena, werden diese arabischen Gewaltmoslems immer weiter kultiviert und das mit vollem Vorsatz des Regimes. Apollonius berichtet, eine Lehrkraft auf Niederösterreich weist auf massive Probleme bei den Deutschkursen des Arbeitsmarktservices AMS hin. Laut ihrer Schilderung kommt es dort immer häufiger zu Konflikten. Sie schreien, beleidigen und provozieren die Lehrkräfte, kommen ständig zu spät oder bleiben unentschuldigt fern. Manche verlangen sogar Kaffee und Kuchen, berichtet die Lehrerin gegenüber unzensuriert. Besonders auffällig seien dabei Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, dem Irak und dem Iran. Trotz mehrfacher schriftlicher Meldung habe das AMS bislang keinerlei Schritte eingeleitet, kritisiert die Frau.
Krass, ne? Genau, ja, das ist im Grunde der ganz große Skandal, ne? Also, dass die alle ducken sich weg, alle hauen ab, ja. Und die Pädagogin sagt ja auch, das ist eigentlich auch schlimm für die anderen, die eigentlich schon arbeiten, die ein gutes Sprachniveau erreicht haben. Die werden kommen die im Unterricht dann nicht weiter und B, werden die natürlich über den Kamm geschert. Aber ich habe übrigens ganz interessant in der Weltwoche gelesen, das ist ganz interessant, weil die neue Bundesregierung ja immer behauptet, sie hätte die Migrationswende geschafft, ja. Die Zahl der Asyl-Erstanträge in Deutschland ist im September 2025 auf 9.130 gestiegen, ein neuer Höchststand seit dem Regierungswechsel im Frühjahr. Das hat die Welt berichtet, laut Weltwoche. Und damit liegt die Zahl nun erstmals über dem Niveau vor dem Amtsantritt von Bundeskanzler Friedrich Merz. So, die Bundesregierung hatte bislang einen Rückgang der Asylanträge um 60% betont, doch dieser Vergleich bezog sich vor allem auf das Vorjahr unter der Ampelregierung. Tatsächlich fand der Rückgang weitgehend vor der Amtsübernahme durch die Union statt, als Folge europäischer Entwicklungen und verstärkter Grenzkontrollen etwa in der Türkei. So, damit ist also auch die Migrationswende zu einem gebrochenen Versprechen verkommen.
Nein.
Nur so am Rande. Ja, ja.
Clowny, halte ich fest.
Überraschung, Überraschung. Aber, jo.
Wer hätte es gedacht,
paar Fakten.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja. Wir sind sprachlos angesichts dieser Enthüllung und können es gar nicht fassen. Können dann am Ende wie immer nur noch feststellen, dass die Umvolkung mindestens so gut oder so schlecht läuft wie die Umverteilung von unten nach oben, was dann die deutsche Regimeregierung Wirtschaftspolitik nennt. Ihr offizielles Organ Deutschlandfunk vermeldet, das Statistische Bundesamt setzt die Inflationsrate in Deutschland im September auf 2,4% fest und flankiert wird diese Meldung vom deutschen Lufthansa-Konzern, der bis zum Jahr 2030 4.000 weitere Stellen abbauen möchte. Die Prozesse werden digitalisiert, automatisiert und gebündelt mit anderen Unternehmen. Derweil, Clowny, während das so passiert, und wir haben ja gelernt, sagt der Antifa Lars Klingfeil, weil das eigentlich nur die Stimmung schlecht geredet wird, hat sich die deutsche Bundesregierung in eine Klausurtagung zurückgezogen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. In die Berliner Villa Borsig.
Nee.
Da hat sie ein Reformpaket beschlossen. Ja, also du kannst alles mögliche
Bürokratieabbau, oder?
Moment.
Die wollen jetzt echt Bürokratie abbauen.
Solange es nicht die Villa Adlon ist.
Wo sie heimlich irgendwo in Potsdam irgendwas beschließen. Nein, das sind die anderen. Da haben sie also ein Paket beschlossen, um endlich das Ruder rumzureißen. Und das Entscheidende hat die Bundesregierung festgestellt, ist es, dass wir jetzt endlich, Clowny, halte ich fest, online Kfz-Anmeldungen durchführen können.
Ja!
Ja, genau.
Endlich.
Ja.
Endlich, ja.
Das ist die Wende.
Immer dieser Gang irgendwie in diese Behörden, das ist auch, also keiner geht gerne in Behörden. Also in diesem Punkt ist Deutschland gerettet.
Ja, man kann ja auch online Staatsbürger werden inzwischen in Deutschland.
Stimmt, das geht
ja gar nicht mehr.
Stimmt, das genau. Geht. Vor der Online-Anmeldung deines Autos kriegst du schon den Pass. Ich meine, allein das, dass die Leute...
Das ist halt das Ding.
Ja.
Ich wollte noch einmal ganz kurz zurückkommen zu der Lehrerin, ja, die vorhin angesprochen wurde. Die Situation an den Schulen, die als Brennglas auf die Gesamtgesellschaft ja auch klares Bild wirft. Ich glaube, das Endgame ist das Folgende. Gerade aus diesem Grund wollen sie diese Migration weiterhin, und zwar wohl wissentlich, was das mit unserem Land macht, was es mit der Kultur, der Identität macht. Das hat zum einen natürlich diese gewissermaßen zersetzende Funktion, aber zum anderen können dann nämlich die harten Hunde von der CDU dann tatsächlich den harten Hund irgendwann raushängen lassen und sagen, schaut mal, die Verhältnisse sind jetzt so prekär geworden, wir führen jetzt, Achtung, Metapher, den weißen Islam ein. Ja, beziehungsweise die weiße Scharia im Sinne von, jetzt haben wir die Argumentationsgrundlage, weil wir sehen ja gerade, es funktioniert nicht wirklich mit der Integration, so wie es laufen sollte. Auch mehr Geld funktioniert offenbar nicht. Wir werden jetzt autoritärer durchgreifen. Und das wird sich dann tatsächlich in seinem autoritären Durchgreifen eben nicht nur gegen die Muslime wenden, sondern es wird sich allgemein gegen jede politische Richtung, jedes politische Lager wenden, was eben nicht so im westlich-liberalistischen Sinne wie die CDU drauf ist. Und das wird dann auch die Rechte treffen. Ich glaube, das ist das Endgame, auf das dann abgezielt wird. Mit Massenüberwachung eben, mit immer noch autoritärem Durchgreifen. Und dafür brauchst du eben solche Spannungen in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, um das zu rechtfertigen. Ich wollte das nur noch mal hinterher schicken, weil ich bin immer wieder sprachlos, wenn man mir die Dinge erzählt. Weil es brutal ist. Kaffee und Kuchen. Ich bitte dich. Warum eigentlich kein Tee? Paul, mach einfach weiter, bitte. Ja, ich wollte es nur noch mal zum Besten gegeben haben. Ihr könnt mir auch gerne widersprechen, wenn ihr das Endgame etwas anders
seht. Nö, Endgame heißt nur, es läuft ja schon. Also das ist ja nicht ein Endgame, was dann...
Wiederhol's doch noch mal kurz. Kleiner Scherz.
Melina, diese Taz-Methoden.
Wir leben bereits in der Dystopie, das
diese
stimmt.
Taz-Methoden müssen wir diskutieren. Das bereiten wir nach der Sendung nochmal vor dem kleinen Workshop. Nein, bitte nicht.
Nein, nein.
Bitte nicht. Wir haben,
ihr,
wir
sagt
haben
so, Taz, ihr sagt immer Taz, als wäre das wie Stasi. Verstehst du?
Melina, ich habe für dich aber noch ein Bonbon. Ich habe für dich noch ein richtig großes, dickes, grünes Bonbon und eine Gelegenheit, dein Geräusch zu machen.
Ja!
Ja. Denn das letzte große Projekt von Robert dem Erlöser ist jetzt leider gescheitert. Das rechtsradikale Hetzblatt News, ja, Zitat natürlich, deutsche Politikerkaste, das Online-Portal News berichtet, grüner Wasserstoff, das war der Hoffnungsträger beim klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Das schrieben damals Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung und Zeit, also quasi identisch, eigentlich eine Zeitung, die schrieb, im vergangenen Herbst. Denn ein neues Hoffnungsprojekt hatte sich am Horizont aufgetan. Die damalige Bundesregierung rief das Ziel aus, gemeinsam mit afrikanischen Partnern starke Wertschöpfungsketten zu schaffen, wie Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner, Grüne, auf einem internationalen Wasserstoffgipfel in Namibia sagte. Unter anderem sollte grüner Wasserstoff dort produziert werden. Nun stellt RWE als der wichtigste Träger und Partner dieses Milliardeninvestments fest, sie ziehen sich zurück. Ein knappes Jahr später wird das Projekt vollständig fallen gelassen, Melina. Da hat Robert Habeck was nicht getan? Was ist sein... Was kommt
Heil
jetzt? So, haben wir das hinter uns gebracht.
Ja, wieder ein Habeck den Jordan runtergefahren. Ich meine, ey, du, 600 Millionen der Krankenfirma Northvolt in den Rachen geschmissen, ja? Dann sollte Intel ja 10 Milliarden bekommen, hat das geplante Werk in Magdeburg Gott sei Dank vorher abgesagt, ja? Wolfspeed wollte auch so eine Halbleiterfabrik im Saarland bauen, vorher insolvent, ja. Also, und Scholz und Habeck hatten das Projekt schon als fix gefeiert. Das war eigentlich schon eingepreist. Und ich habe einen Artikel dazu bei Tichy gelesen und da ist ein schönes Fazit. Wer darauf setzt, mit massiven Subventionen Unternehmensansiedlungen gewissermaßen kaufen zu können, lockt vor allem die Krankenbaracke der Wirtschaft an. Firmen, die verzweifelt hoffen, mit Staatsgeld doch noch überleben zu können. Genau. Und jetzt bald haben wir ja noch die Chemiefabrik, die Chemiebranche, die völlig abrauscht, der produzierende Mittelstand, der ja Gott sei Dank nicht insolvent ist, sondern nicht mehr produziert. Ja.
Genau.
Also ich meine, wer Deutschland in den Abgrund treiben will, der braucht unbedingt einen Habeck. Ja. Und vielleicht, also vielleicht könnte man den auch anders einsetzen, also auch von der anderen Seite einsetzen. Ja, also.
Warts ab, der kommt schon noch irgendwie wieder. Aber ganz zum Schluss.
Heile Macht.
Oh, das war jetzt, wie gesagt, Taz mit.
Das war zu viel.
Ganz zum Schluss gibt es tatsächlich einen, der sich zu Wort meldet und offensichtlich jetzt genervt ist. Das überrascht schon ein klein wenig, weil er ja gerade noch erklärt hat, dass die Lage viel besser sei als die Stimmung und eigentlich eher bester Stimmung sei. Die Bild-Zeitung berichtet, bisher hatte der Bundeskanzler für die Sorgen der Firmenchefs und Manager ein offenes Ohr. Doch das hat sich offensichtlich geändert. Bild erfuhr, Friedrich Merz, 69, CDU, reagiert zunehmend dünnhäutig auf Forderungen der Wirtschaft, die Konjunktur schneller anzukurbeln. Verbandsvertreter monieren, in internen Runden weist Merz Kritik am Kurs der Regierung mittlerweile deutlich zurück. Stattdessen erklärt er, was die Regierung für die Firmen bereits alles getan habe, unter anderem Investitionsbooster mit finanzieller Entlastung. Außerdem weise Merz darauf hin, dass man nur gemeinsam Politik und Wirtschaft die Probleme im Land lösen könne. Ganz nach dem Motto, stoppt eure Kritik, dann geht es auch aufwärts.
Merz macht den Klickbeil, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja, ich wollte es gerade sagen, aber, ja. Ja, Klingbeil reagiert sensibel auf Kritik, Merz reagiert dünnhäutig auf Kritik.
Ja,
super. Ja, aber ja. Jetzt müssen wir noch ganz zum Schluss. Wir können nicht bitte rausgehen, ohne Katharina Dröge einmal erwähnt zu haben.
Weil?
Die hat diese Woche den Vogel abgeschossen bei Lanz. Ja? Der hat sie gefragt, wie viel gibt der Staat für Soziales aus, Frau Dröge? Ja, ich möchte jetzt nicht raten. Ja, wie viel gibt er für Rente aus? Ich möchte jetzt nicht raten. Und dann hat Lanz gefragt, Wahnsinn. Wie hoch ist der Bundeshaushalt? Also in den letzten Wochen ging es im Bundestag nur um den Haushalt.
Ja.
Und auch Frau Dröge hat dort gesprochen und alle beschimpft, die irgendwelche Sozialdinge abbauen wollten.
Mhm.
Und jetzt wird sie bei Lanz gefragt, wie hoch ist der Bundeshaushalt? Und dann sagt sie erstmal nichts. Sie guckt nur doof in die Kamera. Lanz hakt nach, wie hoch ist der Bundeshaushalt? Dann sagt sie, ich rate nicht. So, als ob das was ganz Edles wäre. Die wusste nicht, wie hoch der Bundeshaushalt ist.
Ja,
die Fraktionsvorsitzende der Grüne. Nicht mal ungefähr. Ja? Es sind übrigens knapp über 500 Milliarden Euro. Nur so, falls sich draußen jemand fragt. Also, aber okay, aber die musste in die Sendung, sorry.
Ja, Völlig zu Recht. Aber das überrascht ja geneigte Hörer dieses Podcastes nicht unbedingt. Also das Ausmaß der Dummheit von Katharina Dröge, die übrigens Stipendiatin, wenn ich recht informiert bin, der Studienstiftung des Deutschen Volkes ist, eine Art Elite-Stipendium. Ist so. Ja, das ist die berühmte Elite. Die wird irgendwann in Moldawien Präsidentin. Das wird so kommen, ihr Lieben. Aber bis dahin bleibt es dabei. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Merz, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Nur wir selbst können es sein, die unser Land von den Syndikaten der EU, NATO oder Vereinten Nationen befreien und sie samt unserer Kolonialherren aus den USA aus dem Land jagen. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte, ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Clownswelt und Milena Preradovic. Das war Nummer 210 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.